Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Guten Tag. Für Kunstinteressierte ist die Biennale in Venedig ein wiederkehrendes Highlight. Alle zwei Jahre findet die internationale Kunstausstellung statt, die älteste Biennale der Welt. Im nächsten Jahr gibt es dann auch ein Jubiläum, die 60. Ausgabe. Und Teil der Biennale sind ja immer 80 nationale Pavillons in den Giardini. Und seit kurzem ist bekannt, dass der nächste deutsche Pavillon von Charla Ilk kuratiert wird. Und ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind, Frau Ilk. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Charla Ilk ist Kuratorin und Architektin, geboren in Istanbul, Berlin und das hiesige Gorki-Theater wurden ihre Wahlheimat bis 2020. Und dann hat sie die Co-Leitung der Kunsthalle Baden-Baden übernommen. Soweit erstmal diese Kurzvorstellung. Das werden wir nachher noch alles vertiefen und darauf zurückkommen, Frau Ilk. In einem ersten Interview in unserem Programm haben Sie erzählt, dass Sie 2019 beim Besuch der Berlinale tatsächlich nachts geträumt hätten, Sie selbst seien die Kuratorin. Was genau erinnern Sie von diesem Traum noch?
Den Traum wird wahr, deshalb erzähle ich das jetzt. Ich erinnere mich, wir haben mit meiner Kollegin den Ausstellungen besucht und an dem Abend gab es die Party von den Deutschen Pavillon, so erinnere ich mich von Natascha Sadr-Hajjigian. Und tatsächlich, ich habe geträumt, aufgewacht und der Traum war sehr klar. Dann habe ich gesagt, meine Freundinnen, das muss ich denn machen, was ich im Traum gesehen habe, muss dann irgendwann wahr werden. Thematisch und so metaphorisch begleitet es mich immer noch.
Damals haben Sie es ein bisschen scherzhaft gesagt, aber glauben Sie generell so an Eingebungen?
Ich glaube, wir arbeiten unsere Träume, in unserem Alltag, in unseren Träumen. Deshalb glaube ich daran, ich bin normalerweise echte Pragmatikerin, aber in meiner kuratorischen Tätigkeit arbeite ich sehr intuitiv. Und ich glaube, der Traum wird intuitiv weitergefolgt und realisiert. Deshalb erzähle ich jetzt den Inhalt noch nicht.
Und wie ist das zwei Wochen jetzt nach der Überraschung, dass Sie nun tatsächlich den Deutschen Pavillon kuratieren werden? Pure Freude oder wächst der Respekt vor dieser Aufgabe?
Für mich der Respekt war immer da. Ich habe den erstes Mal den Pavillon von Christoph Schlingensief, der kuratiert war, von Susanne Gernsheimer gesehen. Und damals war ich schon in der Theaterbranche und das hat mich so beeindruckt. Ich war tatsächlich der Meinung, diese Genie, der Künstler, der große Schlingensief, eigentlich noch am Leben sein sollte und das auch selber mitgestalten sollte. Und ich war sehr beeindruckt von diesem Pavillon. Und dann habe ich dann weitere mehrere gesehen und ich war immer so, das ist eigentlich denn eine große Möglichkeit. Und das ist ein von den wichtigsten künstlerischen Momenten im Welt. Und ich glaube, dort zu sein, ist eigentlich, was alle so denn treibt. Ne? Deshalb finde ich eigentlich die Aufgabe jetzt so groß. Seit zwei Wochen versuche ich mich daran auch zu gewöhnen, dass ich diese große Aufgabe jetzt habe.
Charla Ilk, sie hat in Istanbul und Berlin Architektur studiert, aber am liebsten arbeitet sie transdisziplinär mit bildender Kunst, Architektur, Sound, Tanz, Theater und Performance. Kein Wunder, dass ihr Christoph Schlingensief dann so gut gefällt. Charla Ilk wird also auf der Kunstbiennale in Venedig im nächsten Jahr den Deutschen Pavillon kuratieren. Eine Jury des IFA-Instituts für Auslandsbeziehungen und des Auswärtigen Amts. Die beiden haben sie benannt. Seit wann hat die Biennale einen festen Platz in ihrem Kalender? Jetzt rechnet sie zurück.
Seit 2011.
Also schon genau. Generation, kann man sagen. Und haben Sie jetzt nochmal schnell studiert, von wem und wie der Deutsche Pavillon in diesen 6 Jahrzehnten bespielt worden ist? Also ich habe mal geguckt, kann man ja alles ganz gut für alle Interessierten eigentlich auch nachvollziehen auf der Seite des IFA-Instituts.
Genau, und denn seitdem ich den Traum habe, recherchiere ich auch noch dazu, tatsächlich den Pavillon von Odo Kittelmann mit Christoph Schneider oder den Susanne Pfeffers Pavillon mit Anne Imhoff. Die sind eigentlich die zwei Pavillons, die ich sehr auch schätze. Und alle anderen auch. Ne? Das ist immer eine große Herausforderung, denke ich, für den Kurator und den Künstlern, so eine große Aufgabe zu haben. Ich habe das noch nicht angeschaut, aber den letzten Kurator, den Yilmaz Jivor, mit dem Maria Eichhorn das bespielt hat, hat auch eine große Geschichte des Pavillons auch aufgearbeitet. Und es gibt eine Publikation, daran werde ich mich jetzt noch tiefer rein
arbeiten. Und wenn Sie so auf die Entwicklung gucken, dieser langen Zeit des deutschen Pavillons, haben Sie einen Impuls, was in dieser Entwicklung fehlen könnte?
Überhaupt den Länderpavillons-Idee finde ich noch zum Denken immer noch. Ne? Das ist der deutsche Pavillon gegenüber dem französischen Pavillon. Das ist diese Bermuda-Dreieck, wo der britische Pavillon, sie sind die Großen, alle gehen. Und ich finde das eigentlich, denn wie es in dem gesamten Giardini verteilt ist und auch im Arsenal, dieser Kampf von diesen Momenten, denn Deutschland hat schon einen sehr schönen Platz da. Mhm. Und ja, das ist für mich so ein bisschen den Punkt, wie man damit umgeht, diese große Präsenz. Ob es gerecht ist für uns?
Sie müssen die Luft rauslassen aus dem Pavillon.
Genau.
Gab es unter den Kuratorinnen, Kuratoren des Deutschen Pavillons überhaupt schon mal jemanden mit einer migrantischen Biografie?
Ich glaube, von den Francisco Solium kann auch, denn ich glaube, sie hat ungarische oder tschechische Hintergrund, aber ich habe es dann nicht geschaut, ehrlich zu sagen.
Aber auf jeden Fall sehr selten.
Ja, sehr selten, glaube ich, genau.
Was für Perspektiven bringen Sie mit ein als Person?
Ich glaube tatsächlich, denn nicht nur in dem Pavillon, aber in der Kulturlandschaft, dass man den unterschiedlichen Erfahrungen mit unserem Hintergrund, entweder denn das ist fachlich oder Zugehörigkeit, zum Beispiel, ich komme aus der Türkei, bin dort geboren, aufgewachsen. Seit 20 Jahren bin ich in Deutschland zu Hause. Und das bringt definitiv was, diese andere Perspektiven, was man hier nicht hatte. Ich habe den Westdeutschland nicht erlebt oder Ostdeutschland nicht. Ich bringe meine eigene Realität von einem anderen Land und auch andere Studiengang. Und ich glaube, das macht alles ein bisschen spannend. Und ja, dazu kann ich dann sagen, diese Architektur, Theater, Performance und bildende Kunst, ich glaube, das kann gut klappen.
Mhm. Ist der deutsche Pavillon eigentlich immer von einzelnen KünstlerInnen bespielt worden? Ist das so festgelegt oder kann man das ganz frei entscheiden?
Das kann man frei entscheiden. In 2015 gab es eine sehr gute Gruppenmoment in dem Deutschen Pavillon, wo Tobias Siloni, Hito Steyerl und weiteren beteiligt waren. Die Architektur hat sich ziemlich geändert und es war eine sehr gute Pavillon auch. Man könnte tatsächlich, das war 2015, genau. Und das war sehr gut auch.
Mhm.
Jetzt, wenn Sie mir sagen, erinnere ich mich an diese Multiple-Besetzungen.
Ja. Wie nähern Sie sich jetzt dieser Aufgabe? Also sitzen Sie da, denken nach, wen Sie kennen, schreiben Listen auf und hacken nach und nach einzelne KünstlerInnen ab und klopfen die ab auf bestimmte Parameter. Wie machen Sie das?
Ich folge dem Traum und denke an diese Metaphern zuerst, was es jetzt 2023 sie so bedeuten haben. Und selbstverständlich spreche ich jetzt mit den Kolleginnen über den Inhalte und lerne ein bisschen, wie man das macht. Ich versuche, die vorherige Pavillon-Kuratoren anzusprechen. Mhm. Und über den Kunst denke ich selbstverständlich jetzt auch mit Künstlerinnen. Und ich muss eigentlich bald auch den Konzept mit dem Künstler, Künstlerinnen darstellen.
Ja, was heißt denn bald? Weil andere Länderpavillons haben ja schon die Künstlerinnen und Künstler bekannt gegeben. Nicht alle, aber ein paar.
Im deutschen Pavillon funktioniert es zuerst, der Kurator wird gewählt und ohne ein Konzept mehr mit dem künstlerischen Werdegang. Und dann bin ich tatsächlich auch dann eine, so denn als Kurator, Kuratorin gewählt. Und
aber haben Sie jetzt eine Deadline?
Nö. Aber ich muss das bald machen, weil das nächstes Jahr ist. Ich bin jetzt gerade tatsächlich in der Entwicklung von dem Konzept.
Und welche Kriterien legen Sie da an? Also jetzt bei den Ideen, die Sie haben, was für Kriterien haben Sie im Kopf, im Bauch, was diese zu wählende Person oder diese Personen erfüllen sollten?
Ich glaube, es geht mehr um den thematischen, was wir denn erzählen wollen. Ja. Das ist wie diesem, jetzt bin ich bei dem Drehbuch und dann kommt den Casting. Das ist, wie man den im Theater erzählt.
Ach, tatsächlich, Sie suchen nach einem Thema.
Selbstverständlich. Mhm. Das ist tatsächlich denn zuerst, denn finde ich, denn den Drehbuch kommt und dann wissen wir, denn wer dazu denn. Das will ich aber tatsächlich nicht zu Ende alleine denken, sondern auch mit dem Künstler, Künstlerin. Deshalb muss ich aber diese Linien für dieses Drehbuch zuerst entwickeln und bin gerade dabei.
Bleiben wir noch einen Moment auf der Biennale in Venedig, wo Charla Ilk im nächsten Jahr den deutschen Pavillon kuratieren wird. Dieser Pavillon, der besteht ja im Grunde aus zwei Gebäuden, dem 1909 errichteten bayerischen Pavillon und dem Nazi-Erweiterungsbau von 1938. Mit dem haben wir es bis heute zu tun. Charla Ilk ist selbst Architektin. Sie haben jetzt schon die Lage, die problematische zentrale oder gute Lage des deutschen Pavillons, dominante Lage angedeutet. Worin besteht die Herausforderung, heute dieses Gebäude zu bespielen?
Architektonisch ist es ziemlich stark, das Gebäude. Den finde ich aber, bis jetzt die Kuratoren und Künstler haben wunderschön das aufgearbeitet, denn Hans Hacke, Maria Eichhorn, sie haben zu der Geschichte des Hauses, dieses Gebäudes mit sehr subtilen, aber stark Gästen reingegangen. Und ich finde, jetzt ist es denn Zeit, vielleicht ein bisschen denn räumlich das anders zu denken. Und dort werde ich denn das tun. Ich finde zum Beispiel, denn Architektur gibt uns manchmal den Grenzen, aber auch öffnet denn bestimmte Wege in Kunsthalle Baden-Baden haben wir eine unglaubliche große Halle, wo wir reinkommen. Das ist unglaublich stark geprägte Architektur, gibt uns aber unglaublich Möglichkeiten, obwohl es so alt ist und so klassisch, so schöne Parkuren. Und ich bin der Meinung, dass die Architektur uns nicht immer begrenzen kann. Die Geschichte belastet uns immer noch. Aber ich würde das eigentlich jetzt ein bisschen andersrum denken.
Das heißt, die Geschichte muss irgendwie mitgedacht werden, aber eigentlich kann der Bau auch Hülle sein inzwischen, also nachdem wir uns schon so oft mit ihm beschäftigt haben.
Genau.
Würden Sie so sagen, ja?
Ja. Und andere Geschichten.
Was meinen Sie damit?
Weil wir haben bis jetzt bestimmte Geschichten so viel gearbeitet. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, an andere Geschichten zu denken.
Die Lage der Welt hat sich ja seit der letzten Biennale auch stark verändert. Wir haben Krieg in Europa und Sie haben in einem ersten Statement auch gesagt, Sie wollten eine Lebensweise hinterfragen, die von nationalstaatlichem Denken geprägt ist, was eben auch zu diesen nationalen Pavillons passt. Aber was genau meinen Sie damit, mit dieser Aussage, die Lebensweise hinterfragen zu wollen?
Ich glaube, tatsächlich diese Geschichte aufzuarbeiten, die nach dem Nationalsozialismus ist. Ne? Denn wir haben unweit von den deutschen Pavillon, den russischen Pavillon, die dieses Jahr definitiv wieder nicht bespielt wird. Und wie Sie gesagt haben, zum zweiten Mal in der näheren Geschichte denn Europas, wir haben denn noch Krieg. Und ich glaube, diese Grenzen und der Nationalpavillon-Gedanke beschäftigt mich seit sehr lange. Mhm. Und dort will ich tatsächlich denn denken, was denn alles möglich ist.
Ich quäle Sie jetzt nicht weiter, weil klar ist, Sie dürfen noch nicht mehr verraten. Wenn Sie das Thema nennen, dann wissen wir, welche Künstlerin oder welcher Künstler es wohl werden wird. Also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Mit dem Kuratieren einer Kunstbiennale hat Charla Ilk bereits Erfahrung. 2021 gehörte sie zum kuratorischen Team der Ural-Biennale im russischen Jekaterinburg. Das ist das größte zeitgenössische Kunstprojekt in Russland. Um die 300 internationale Künstlerinnen und Künstler trafen dort auf das industrielle Erbe der ehemaligen Sowjetunion. Das wird auch die Industriebiennale genannt. Frau Ilk, was war das für eine Aufgabe, dort zu kuratieren?
Es war eine große Aufgabe. Das war unsere erste Biennale Kurationserfahrung und es war während der Corona-Zeiten und die Stadt war tatsächlich geprägt von dieser Industrie, dem Militarismus. Es war gegründet dafür auch. Die Stadt existierte für andere Länder bis vor kurzem nicht. Und deshalb den Stadt und den Initiativen haben sich die Biennale als so eine Kommunikation mit dem Welt als eine Methode gewählt und erfolgreich bis unsere Edition weitergemacht mit internationalen Kuratoren. Und ich habe es mit Misal Adnan Yildiz und Asaf Kimmel mitkuratiert. Wir waren so eine Trio-Kuratoren-Team.
Mit dem Erstgenannten leiten Sie ja auch zusammen die Kunsthalle in Baden-Baden.
Genau, Misal Adnan Yildiz leiten wir. Wir sind beide die Direktoren der Kunsthalle Baden-Baden. Und mit was herausfordernd war, wie erzählt man eigentlich die Geschichte von heute in so nostalgisch gedachte Industriebiennale? Weil es ist nicht, denn es widerspiegelt die Realität von heute nicht. Deshalb haben wir uns entschieden, Räume zu nehmen, die noch leben.
Was war das zum Beispiel?
Das war so eine Zirkus. Aha. Und es gibt diese sehr berühmte Tradition in russischer Zirkus und es gibt staatliche Zirkusgebäude und jeder zweite Monat kommt dann staatliche Company für so Performances mit Tiere und so alle nach Zirkus und dann wandern sie in dem gesamten Russland. Es ist ein unglaublich großes Land und denn bis sie wieder in dem gleiche Stadt kommen, dauert so 4-5 Jahre. Und wir haben dieses Zirkus, wenn es denn für diese Performances, was sie normalerweise machen, geschlossen waren, als einen Ort für den Biennale benutzt. Und eine funktionierende Fabrik, die Linsen produziert, mehr auch so
optische
Linsen produziert. Dort haben wir mit dem Künstlern tatsächlich uns auf dem Geschichte reingeschaltet, wo wird diese optische Linsen benutzt. Und tatsächlich für den militärischen Zwecke sind die produziert. Und das war eigentlich uns wichtig, dass wir genau in diesen Punkten betonen, was der jetzige Zustand in diesem Stadt und in diesem Land ist. Das ist ein immer noch hochmilitarisiertes Land. Und instinktiv haben wir das in einem Zirkus, in einem Museum, in einem kurz vor uns stillgelegten Kinogebäude, ein von den wichtigsten konstruktivistischen Gebäuden, so eine Multiple-Erzählung mit unterschiedlichen Orten.
Das ist noch nicht so lange her, ne? 2 Monate nach Ausstellungsende begann der Krieg gegen die Ukraine. Sie haben für dieses Projekt ja mit vielen Menschen in Russland zusammengearbeitet. Also daraus hätte ja ein großes, nachhaltiges Netzwerk entstehen können. Was ist daraus geworden? Was ist davon übrig geblieben?
Tatsächlich nichts, weil viele haben den Land verlassen, denn die das machen können, tun können. Und manche sind vor Ort geblieben, aber so ein Austausch wäre für uns nicht mehr möglich, weil denn lang führt ein Krieg gegen Ukraine und selbstverständlich können wir das eigentlich nicht mit unserem Gedanken nicht unterstützen, auch leider in dem künstlerischen Bereich.
Also es gibt keinerlei Kontakte mehr?
Leider nicht.
Zu Gast ist die deutsch-türkische Architektin und Kuratorin Charla Ilk. Aufgewachsen ist sie Ende der 70er und in den 80er Jahren in Istanbul. Wie war die Stadt damals?
chaotisch wie jetzt, aber so hoch war es nicht. Denn es war immer noch so eine Metropole, die man irgendwie überblicken konnte. Die letzten 10, 15 Jahre ist rasant in der Höhe gegangen.
Architektonisch,
genau. Und Leben war immer so, man musste immer von einer Seite zur anderen gehen. Ich habe auf der asiatischen Seite zur Schule gegangen und wir sind auf der europäischen Seite gewohnt.
Ah, jeden Tag mit dem Boot
jeden
gefahren?
Nee, wir hatten eigentlich Schulbusse.
Man musste über die Brücke.
Über die Brücke, aber es war die Gegenrichtung, weil morgens früh von der asiatischen Seite Richtung Europa war den Hauptweg. Deshalb sind wir immer gegen die Richtung gefahren. Es war echt toll. Und man hatte ein bisschen den Freiheit, wenn man früh aus dem Schule rauskommt, bleibte man in Kadıköy, wo ich dann studiert habe. Wunderschöne alte Stadtviertel, Moda Kadıköy. Dort habe ich wirklich den Stadt genossen.
Wie kam das denn zu dem Interesse und auch der Entscheidung, Architektur zu studieren?
Das war ein bisschen Zufall, weil in der Türkei muss man so eine Universitätsprüfung machen. Und ich wollte eigentlich Naturwissenschaftlerin werden. Und darauf habe ich mich gezielt so fokussiert. Und anscheinend, ich habe so 2, 3 Antworten fehlerhaft gegeben und bin ich auf dem Mimar Sinan Universität in Bauakademie gelandet. Das ist ein Zufall.
Ach, tatsächlich? Aber Sie haben Gefallen dran bekommen?
Ja, weil das den beste Lage war. Das ist am Bosphorus. Den Studiengang ist von Bruno Taut etabliert. So. Ah, ja. Und den Kunstakademie und Bauakademie waren gemeinsam. Und das war echt toll. Denn ich habe mehr bei dem Kunstakademie Zeit verbracht als bei meiner Taut-Galerie, wo wir ständig zeichnen mussten. Deshalb hat es lange gedauert, bis ich mit meinem Studium in der Architektur in Istanbul fertig war.
War das an der Bauakademie in Istanbul für Frauen zu studieren noch eher ungewöhnlich?
Eigentlich nein. Und es war sogar, unsere Professorinnen waren meistens Frauen. Was war denn? Ja, denn Architektur ist mehr so als ein Frauenberuf, kann man schon sagen. Aber den leitenden Büros sind immer von Männern geprägt, ne?
Es gab ja vor kurzem meine Ausstellung über Architektinnen, türkische und deutsche, vom Goethe-Institut. Da hieß es, Männer bauen, Frauen wohnen.
Passt.
Ja. Warum haben Sie sich entschieden, die Türkei zu verlassen?
Ende 90er Jahre ein Ereignis hat stattgefunden, was mich immer noch so tief schüttert. Es gab in den Gefängnissen so Streik und Leute wollten mehr Freiheit und sie waren gegen den Einzelzellen und sie haben fast gefastet.
Hungerstreik.
Hungerstreik, genau. Und es war so lang und dann es gab einen Tag, wo von den Staat denn mit der Polizei reinmarschiert sind und die Menschen im Gefängnis getötet haben. Und bis dahin war ich gar nicht politisch aktiv oder habe mich nur für die Stadtplanung und die städtische politische interessiert. Aber dieser Punkt war für mich denn Novum. Wie könnte denn Staat die Leute, die im Gefängnis sind, töten?
Ja.
Das war für mich den größte Verbrechen.
Welchem Jahr war das?
99 muss es sein oder 2000. Und dann war ich denn der Meinung, in diesem Land darf ich denn, obwohl es den Krieg in kurdischen Gebieten im Kurdistan herrschte. Das hat mich nicht irgendwie denn politisiert, aber dieser Akt, denn das hat mich extrem politisiert. Und dann bin ich im 2000, ich wollte denn schon vorher, aber mein Studium konnte ich nicht zu Ende bringen so schnell. Deshalb dann bin ich nach Berlin gekommen.
Waren Sie Mitte 20?
Mitte 20, genau.
Ihre Familie darauf reagiert?
Sie haben mich immer so ein abenteuerlicher Mensch erlebt, deshalb war es für die dann ganz normal, dass ich den Weg auf dem Ausland gemacht habe. Sie haben mich unterstützt, aber haben gedacht, dass ich dann bald zurückkomme. Ich glaube, niemand hat gedacht, dass ich denn nicht wieder nach Istanbul zurückkehre.
Sie wollten ja eigentlich in Berlin promovieren an der Technischen Universität, aber Ihr türkisches Architekturstudium wurde hier nicht anerkannt.
Ja, das ist dann tatsächlich eine andere Form gewesen. Master, damals war keine Bachelor und Master.
Diplom.
Diplom. Und deshalb musste ich hier weiter studieren an der TU Berlin. Das habe ich sehr schnell gemacht, weil für mich war das Studium hier sehr einfacher als das Istanbuler Studium an der Bauakademie. Und dann habe ich mit der Promotion angefangen. Aber dann habe ich bemerkt, am Ende ein paar Jahre, dass ich denn nicht in dem Bereich so mich vertiefen will. Deshalb habe ich das unterbrochen.
Mhm. Ich fasse mal zusammen, wie es weiterging. Das Ballhaus Nauninstraße, Theater, war einer der ersten Orte in Deutschland, an dem migrantische Künstlerinnen und Theatermacher Arbeiten gezeigt haben. Und Charla Ilk hat dort das sogenannte postmigrantische Theater mitentwickelt. Sie hat auch mal selbst inszeniert. Die Intendantin Sherman Langhoff hat sie mit ans Gorki-Theater genommen, wo sie dann einige Jahre als Dramaturgin und Kuratorin tätig war. Unter anderem, kennen manche vielleicht, hat sie dieses Festival Herbstsalon kuratiert. Und schließlich war sie die künstlerische Referentin von Sherman Langhoff. Architektur, Theater, ein Riesenwechsel. Wie kam das?
Als denn Sherman Langhoff den Ballhaus Nauninstraße übernommen hat, hat sie alle, die irgendwas zu tun hat mit dem Kunst und dann interessiert waren, beiseite geholt. Ne? Denn wir waren alle da und wir wollten was machen. Das war für uns den Novum. Dann habe ich denn für Nurkan Alpulat den Bühnenbild gemacht, zum Beispiel mein erstes. Es war, ich schäme mich jetzt, wenn man die Fotos sieht, aber das war so eine Zeit, wo wir alle andere Geschichten erzählen wollten. Und dann habe ich bemerkt, okay, ich bin Architektin und will in dem öffentlichen Raum was machen. Dann habe ich denn mich für diese Performative so gewidmet mit einem Kollektiv. Und dann haben wir den Performances gemacht mit dem Alltagsexperten überall in der Stadt. Und das war durch den Ballhaus Nauninstraße möglich. Das hat uns den Plattform gegeben, wo es vorher nicht da war. Und dann bin ich mit Sherman Langhoff als künstlerische Referentin schon nach Gorki gewandert.
Und jetzt vom Theater wieder zur Kunst. Und jetzt nehmen Sie wieder was aus dem Theater vielleicht mit in die Kunst.
Genau.
Charla Ilk hat in Berlin auch eine Familie gegründet und sich um die deutsche Staatsbürgerschaft beworben. Inwiefern, Frau Ilk, hatte das auch was, also der Wunsch, die Staatsbürgerschaft zu bekommen, hatte das auch was mit der politischen Entwicklung in der Türkei zu tun?
Bedingt ja. Wir haben im 2015 zum Anerkennung den Genozid an der Armenier in Maxim Gorki Theater ein großes so langfristiges, langatmiges Projekt gemacht. Es schneit in April. Und damals war die politische Stimmung nicht so in der Türkei, aber dann haben wir bemerkt, das könnte uns schon gefährlich sein, weil es ein großes Tabu ist. Genau, dann habe ich gedacht, ja, jetzt lebe ich hier und ich muss hier auch meine Stimme abgeben und habe mich entschieden. Leider, dass man denn keine Doppelpassmöglichkeit hat, musste ich meine türkische Staatsbürgerschaft abgeben. Aber wenn es denn so ist, dann...
Wie schwierig war dieser Weg, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen?
In Berlin, in bestimmten Bezirken, ziemlich schwer. Ich musste ein Jahr warten, bis ich den Formular kriegen konnte. Dann hat es wirklich 3 Jahre gedauert.
Okay, das lag an der Verwaltung, an der Lahmen.
Ja.
Aber gab es ansonsten Schwierigkeiten?
Nein. Ein bisschen Schwierigkeiten gibt's, wenn man tatsächlich den Wechsel, sie schauen ganz genau auf dem Gehalt und so. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schwierig.
Aber Sie hatten Arbeitsverträge und
konnten
das alles
vorlegen. Genau, deshalb hat es dann bei mir reibungslos geklappt.
Eben schon angedeutet, dass Charla Ilk dann vom Theater wieder zur bildenden Kunst gekommen ist. Oder wieder vielleicht nicht, sondern tatsächlich zur bildenden Kunst gekommen ist. Als Co-Direktorin der Kunsthalle Baden-Baden. Auch da haben Sie ja das Spartendenken mehr und mehr abgeschafft, arbeiten zumindest daran. Wie machen Sie das?
Der Herbstsalon, wo ich den Co kuratiert habe, haben wir schon angefangen, diese in dem Theater diese Ausstellung zu etablieren.
Ne? Also es war ein Festival in Berlin.
Genau, den Herbstsalon. Und die Idee war tatsächlich über die Räume hinaus und den Disziplinen hinaus zu denken. Und Kunsthalle Baden-Baden ist extrem gut dafür, denn klassische Räume geben uns die Möglichkeit, dass wir alles machen können, was wir wollen. Als letztens haben wir zum Beispiel im Sommer Nature and State Ausstellung gemacht, wo denn erst am Montag den Hauptraum
so auch ein Theaterregisseur und Bühnenbildner
so eine Tempel verwandelt hat. Und genau, und das war eigentlich so ein Raum für alle, wo Performances stattgefunden hat. Oder wir laden so performative Projekte, dass sie den Haupträume bespielen, wie Alexandra Prigi. Und das ist für den Museen eigentlich jetzt denn auch so eine Mainstream geworden langsam, aber nicht so langhaltig und nachhaltig.
Ja, und vielleicht noch nicht in Baden-Baden. Also das Publikum dort muss sich doch schon noch an was Neues gewöhnen, oder?
Genau.
Gehen die mit?
Ja, demi. Sie sind neugierig und schauen. Manche mögen das nicht. Manchmal ist es so laut. Manchmal ist es so viele Menschen. Aber ich glaube, so den Stadt ist schon eine lange touristische Stadt. Und die Neugier ist immer da. Ich habe Hoffnung.
Was hat Sie denn gereizt an dem Wechsel jetzt mal jenseits der Arbeit? Berlin, Baden-Baden ist ja nun auch die Stadt dann, in der Sie einen großen Teil leben. Sie pendeln, Ihr Kind ist, glaube ich, und Mann in Berlin. Aber Sie sind natürlich sehr viel in Baden-Baden. Was hat Sie denn an dieser vergleichsweise kleinen, deutlich reicheren Stadt gereizt?
Ich glaube, den Peripherie oder den, ich würde dann sagen, nicht die großen Städte, sondern kleinere Städte sind ermöglichen uns die Orte des Wandels. Ich habe keinen Sinn gesehen, dass denn was wir hier machen, in Baden-Baden machen, in Berlin Sinn machen würde. Weil Berlin ist schon so voll mit so vielen Angeboten. Ich glaube, die Änderung soll in anderen Orten auch stattfinden. Das hat dann tatsächlich den Findungskommission und den damaligen Staatssekretärin, die jetzige Kulturministerin Petra Olschowski, auch gesehen. Und deshalb haben sie uns berufen, dass wir diese Änderung nicht in den großen Städten wie Hamburg, Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart. Es ist eigentlich schon, es ändert schon was. Ich glaube, wo wir denn ändern sollen, ist in den kleinen Städten. Und dort kann man auch größere Sachen ohne Publikumsdruck so machen. Wir haben nie den Angst gehabt, wird das denn, wollen wir ja Zuschauer haben, wie viele kommen? Nein, es ist sowieso, es gibt so eine Klientel, die ständig kommen und dafür machen wir die.
Im Mai eröffnen Sie eine Soloausstellung des Künstlers und Elektromusikers Jan, wie spricht er sich, Sankt Werner?
Jan Sankt Werner.
Gibt es da mehr zu hören als zu sehen?
Ja, es wird nicht zum Sehen, aber erfahren, können wir sagen.
Ein Erfahrungsraum, ein akustischer, Erfahrungsraum in der Kunsthalle Baden-Baden. Die Türkei, ist die eigentlich immer noch auch ein Bezugspunkt? Sie haben dort in der Vergangenheit ja auch immer wieder künstlerische Projekte realisiert. Machen Sie das noch?
Leider nein. Ich habe tatsächlich, während wir mit dieser Performance-Gruppe so tätig waren, zwischen 2010 und 2013, dann habe ich diese performative Interventionen gemacht. In Istanbul, in Antakya, aber jetzt seitdem sind wir nicht mehr da und auch bin künstlerisch oder professionell nicht in der Türkei unterwegs.
Sie haben eben gesagt, in Antakya haben Sie Projekte gemacht. Das ist ja die Stadt, die jetzt auch zum verheerenden Erdbeben gibt.
Leider, genau. Denn in der Stadt haben wir so gemeinsam mit dem vor Ort ansässigen performative Kollektiv eine Inszenierung gemacht, Country on My Back, mit der Migrationsgeschichte in der Stadt, das war die multikulturellste Stadt und ich nenne das die schönste Stadt Türkeis. Das war eine unglaubliche Atmosphäre. Man hörte alle Sprachen auf der Straße und habe sich so frei gefühlt in keine türkische Stadt. Und diese Stadt gibt es nicht mehr. Das tut mir so leid und weh.
Haben Sie Menschen dort verloren?
Für den so nicht sagen, aber ich erreiche manche nicht mehr, aber viele Freunde von mir, die auch in Berlin ansässig sind, haben Familienmitglieder und den Freunde verloren. Der Verlust ist so groß, dass wir nicht mal wissen, wie groß das ist. Hm. Große Katastrophe.
Die Türkei steht vor den Wahlen in 2 Monaten. Wie erleben Sie dieses Land aus der Distanz?
Meine Eltern sind immer noch da, meine Familie. Ich bemerke tatsächlich in den letzten Jahren, dass die Politik sich so in einem Ein-Mann-Politik verwandelt hat, was von der Anfang an war, vielleicht von der Gründung der Republik. Und es ist 100 Jahre her, dass die Republik gegründet ist. Dass es am 100 Jahren sich so ein autokratisches Regime verwandelt hat, tut mir sehr leid. Und ich bemerke, dass die ökonomische Lage jeden Tag schwieriger wird für viele Menschen. Und das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob es kaum zu retten ist. Und deshalb, ob den Wahlen was bringen, weiß ich nicht. Ich bin sehr skeptisch darüber.
Cala Ilk, zum Schluss kann ich Ihnen sagen, es macht mir immer Spaß, Namensforschung zu betreiben, vor allem wenn es sich um Namen handelt, die mir nicht vertraut sind. Also Cala, eine Bedeutung, die ich im Internet gefunden habe, ist, also Bedeutung Ihres Vornamens, grüne, also unreife Mandel.
Mandel, ja.
Stimmt das?
Ja, es gibt aber 2 Bedeutungen.
Die andere?
Vlies.
Vlies?
Ja, denn in der Imperative Form.
Ah, Fließe, also von Fließen.
Genau, wenn Sie so neben einem Fluss stehen und den Fluss sagen, Fließ.
Ja, das passt gut zu Ihnen, oder?
Ja, ich habe es verinnerlicht.
Cala Ilk, derzeit ist sie damit beschäftigt, den deutschen Pavillon der nächsten Kunstbiennale in Venedig zu kuratieren. Und ich bin gespannt auf Ihre Entscheidung, über die wir dann natürlich umgehend berichten werden. Vielleicht ja auch wieder im Gespräch mit Ihnen. Schön, dass Sie heute bei uns waren.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.